Der Titel dieser Predigt ist Lass ab vom Menschen. Und um diesem Thema gerecht zu werden, gehen wir noch einmal an den Anfang des 5. Kapitels im Johannesevangelium, als da steht: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. Bethesda waren 2 trapezförmige Brunnen, eine Anlage, deren Name übersetzt Haus der Gnade bedeutet oder Haus der Barmherzigkeit. Die Tiefe dieser beiden Teiche betrug 7 bzw. 8 Meter und sie hatten eine Länge von 100 bzw. 110 Meter und eine Breite von 62 und der andere von 80 Metern. Und damit hatte jeder Teich die imposante Größe eines Fußballfeldes und die Tiefe eines dreistöckigen Hauses. Und nicht zu vergessen, da waren 5 gewaltige Säulenhallen. Und der Text sagt weiter: In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Eine große Menge von Kranken. Kranke. Das Wort im Grundtext bedeutet dort hauptsächlich Schwache. Sieche, hat man früher gesagt. Und der Text unterscheidet an dieser Stelle zwischen den Kranken und den restlichen Patienten, die wohl auch krank sind, aber auf eine spezielle Weise. Gottes Wort trennt diagnostisch genau und hebt 3 weitere Arten von nicht gesunden, von den allgemein als Kranken bezeichneten Menschen hervor, und zwar Blinde, Lahme und Abgezehrte oder, wie es in alten Übersetzungen heißt, Vertrocknete. So steht es ja wohl im Grundtext. Und es gibt Anlass zum Nachdenken, wenn wir das Haus der Barmherzigkeit als eine Stätte verstehen, wo Menschen das Heil suchen, wie auch in der christlichen Gemeinschaft. Auch da gibt es allemal sehr unterschiedliche Zustände, nicht wahr? Der Mensch jedenfalls, der uns in den nächsten Versen begegnet, der war nicht blind. Es wird uns auch nicht berichtet, dass er lahm war oder abgezehrt. Und wovon dieser Mann gelebt hat, wissen wir auch nicht. Es steht auch nicht hier, er sei schon seit 38 Jahren in Bethesda gelegen, sondern es heißt nur, dass er schon 38 Jahre krank war. Auch das gibt es im christlichen Umfeld, dass Menschen, gläubige Menschen, jahrzehntelang an einem Defekt laborieren und nicht gesund werden. In den meisten Fällen drehen sie sich dann nur mehr um sich selbst und sehen die Herrlichkeit des Christus nicht oder nicht mehr. Er kommt nicht genau das in den folgenden 10 Versen allegorisch deutlich zum Ausdruck. Dieser Kranke, der konnte sich bewegen von einem Ort zum anderen, wohl etwas zu langsam, sonst würde er nicht klagen, während ich aber selbst hingehe, steigt ein anderer vor mir hinein, ein Mensch, ein anderer Mensch, wohlgemerkt. Allenfalls aber hat der Mann einen Schaden aufgrund seiner Krankheit. Einen Schaden, den er aber im Ansatz wohl schon gehabt hat, vorher schon. Denn als Jesus ihn fragt, willst du gesund werden? Da kommt nicht ein einfaches Ja, wie zu erwarten gewesen wäre, oder freilich, oder ein sehr gerne. Nein, sein innerer Schaden ist längst größer, ist ärger als der äußere. Die Jahre haben keine Verbesserung gebracht. Hoffnung und Zukunft ist ihm auf ein Minimum geschrumpft. Nein, der Kranke ist notorisch falsch orientiert. Er sucht immer noch einen Menschen. Würde er aber einen Menschen finden, der so hilft, wie er es erwartet, also der ihn rechtzeitig in den Teich brächte, dann würde in seiner Seele damit doch nichts anders werden, was sein inneres Sichtum betrifft, sein Lebensziel und seine falsche Hoffnung. Und das ist die Ausgangslage. Das ist seine wahre Misere. Der Mann dort am Teich beim Schaftor sucht einen Menschen. Wie viele andere ja auch. Jawohl, die meisten auch in den christlichen Gemeinden. Und das ist das Symptom dieser Krankheit bei sündigen Menschen. Sündig, weil Sünde Zielverfehlung bedeutet. Und wie viele solche kranke Gläubige hatten wir schon um uns, die nicht Gott suchten, sondern einen Menschen. Entgegen Gottes Wort, gegen sein bis heute gültiges Heilsangebot, das immer noch lautet, suchet mich, so werdet ihr leben, wie es in Amos 5,4 steht. Und uns allen ist bewusst, wie sehr er uns noch mit hunderten weiterer Rufe lockt. Zum Beispiel, Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht, wie Psalm 74. Aber wie viele Kranke, Blinde, Lahme und vertrocknete Gläubige sitzen in einem Haus, das die Barmherzigkeit Gottes verkündet und garantiert in der christlichen Versammlung. Wie viele aber liegen eben da, innerlich da nieder, vegetieren dahin und suchen immer noch einen Menschen. In der Tat, sie suchen einen Menschen, trotz Gottes Gegenwart, trotz der vollkommenen Hilfe in seinem Sohn. Und das ist unter Christen die Regel und nicht die Ausnahme. Aber wie soll das enden? Und deshalb zeigt hier in Johannes 5 das Wort Gottes diese Misere auf und auch die Lösung. Ja, der Kranke, der kann seine Situation erklären. Und das tun sie ja alle, die nicht auf Gott hoffen. Nicht auf seinen Sohn hoffen in ihrem Innersten, sondern auf Menschenhilfe. Jeder aber, der auf Christus hofft und auf den Vater, der kann und der wird nichts mehr erklären wollen. Denn die Hilfe, die er erwartet, die hat eine andere, eine höhere Dimension. Dort, wo so einer seine Hilfe sucht, dort ist der Mensch nichts. Dort ist das Reich Gottes. Wie Paulus über seine Grundlage schreibt an die Galater, gleich im Anfang so eindeutig, so einprägsam, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Also nicht durch einen Menschen, nicht von einem Menschen. Und schon Jesaja musste verkündigen, so lasst nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat. Denn wofür ist er zu achten? Und das ist ja heute unser Thema. Und Hand aufs Herz. Wer von uns könnte einem anderen Menschen denn wirklich klar machen, warum er jetzt selber so daliegt? Weder einem Menschen noch Gott können wir Sünder unsere Misere wahrhaftig erklären. Wer hatte denn die Samariterin aus Kapitel 4 auch nur ein erklärendes Wort über die Verhältnisse zu sagen zu Jesus, die sie mit den Männern gehabt hatte? Lege deine Hand auf den Mund, sagt Gottes Wort in Sprüche 30, 32. Und hat Nathanael unter dem Feigenbaum denn überlegt, warum er Jesus von Nazareth für nichts geachtet hat? Für nichts Gutes? Konnte er das erklären? Wir erzählen ja dem Arzt schon nur die Hälfte. Und der soll daraus eine Diagnose stellen. Wir Verkehrten und Verdrehten können aber auch gar nicht anders. Und wenn du immer wieder den Grund suchst, warum dir diese und jene Sache, jene Krankheit widerfahren ist, und wenn du auch dort und da die Schuld suchst, du kannst es nicht ergründen, warum es so passiert ist, steht in Prediger 8,17. Es gibt wohl Krankheiten, bei denen man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass man sie sich selber zuzuschreiben hat. Weil derart offensichtliche Sünde im Spiel war, dass eine Konsequenz folgen musste. Aber andere haben dasselbe getan und sind nicht krank geworden. Man kann das in den allermeisten Fällen nicht über einen Kamm scheren. Unser Bruder Hubert war jahrzehntelang in Ländern, wo Giftschlangen, Skorpione, Blutegel und alle möglichen Tropenkrankheiten vorkommen und damals ohne nennenswerte Folgen. Krankenschwestern und Ärzte, denen oft jahrelang unter Patienten mit schwer ansteckenden Krankheiten und infizieren sich nicht. Und sogar aus der Zeit der Pest im Mittelalter, die ja nun wieder aufflammt, kennen wir Berichte, dass sich etliche Helfer und Leichenträger nicht angesteckt haben. Und was für eine Diagnose stellt denn der große Arzt hier in Johannes 5 bei diesem Menschen? Hören wir etwas über eine bestimmte Krankheit? Nichts dergleichen. Nichts hören wir von einer Diagnose. Nur eine entscheidende Frage hören wir aus Gottes Mund. Einem Juden hatte ja diese Zeitspanne sehr viel zu sagen, die hier erwähnt ist. 38 Jahre, das kennt das Volk Israel recht gut aus der eigenen Geschichte. 38 Jahre, das sagt ihnen etwas. Das steht im 4. Buch Mose im Kapitel 32. So machten es auch eure Väter, als ich sie von Kadesh Barnea aussandte, das Land anzusehen. Sie kamen herauf bis zum Tal Eschkol und sahen das Land, aber sie machten das Herz der Kinder Israels abspenstig, so dass sie nicht in das Land ziehen wollten, das ihnen der Herr gegeben hatte. Ja, sie hörten auf Menschen. Und die Strafe, nicht ins gelobte Land zu kommen, dauerte exakt 38 Jahre, bis die ganze Generation aufgerieben war, die nicht Gott gesucht, sondern auf Menschen gehört hatte. Womit wir wieder beim gläubigen Christen sind. Wie lange bist du denn schon gläubig? Was meinst du? Und welche Fragen sind bis heute nicht gelöst in deinem Herzen? Elementare Fragen, Fragen über das Gesetz, über die 10 Gebote, über Speisen, über Bekleidung und Kopfbedeckung, über deinen Tod, über die Auferstehung. Was gilt nicht, was gilt nicht mehr? Solange du da einen Menschen suchst, um eine Antwort zu bekommen, einen Kommentar, eine Auslegung, bist du nicht wirklich sicher geworden, eher noch mehr irritiert bist du geworden, nicht wahr? Und das ist eine fatale Sache. Man wird den Eindruck nicht los, dass Menschen in ihre christliche Gemeinde gehen und dort ihr Glaubensleben demonstrieren, um hauptsächlich von Menschen gesehen und gut geheißen zu werden. In den wesentlichen Fragen aber sind sie und bleiben sie blind, jämmerlich, bloß, lahm und vertrocknen mit der Zeit zusehends, neben ihren wohlmeinenden Brüdern und Schwestern, samt aller Bücher und Kommentare. Und deshalb möchte ich jetzt einmal ganz provokant ein Wort Gottes hier in den Raum stellen, eine der wunderbarsten Verheißungen, und dann werde ich ein paar Sekunden schweigen. Und jeder von uns kann bei sich selbst überlegen, welche Bedeutung das hat für uns, damit wir wenigstens inne werden wollen, wes guten Vaters Kinder wir sind. Wohlgemerkt, dieses Wort ist nie in eines Menschen Sinn gekommen, es stammt von Gott. Und es steht in Römer 8, 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern. Haben wir das recht verstanden? Sind wir des inne geworden, wozu Gott uns vorherbestimmt hat? Ist uns die Tragweite dieses Entschlusses Gottes bewusst? Er will uns dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestalten, damit sein Sohn der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und ich wundere mich immer wieder, warum Menschen, die mit dem Evangelium in Berührung kommen, sich auf der Stelle nahezu automatisch selbst mit Gewalt im Weg stehen. Und das auf mannigfaltige Weise. Die einen bezweifeln sofort, dass Jesus Gott ist. Wiewohl Gottes Wort es auf mannigfaltige Weise bezeugt, zum Beispiel in 1. Timotheus 3,16 oder hier im Kapitel 5 in den Versen 17 und 18. Aber warum tun sie das? Stellen sich selbst ein Bein für ihre himmlische Ewigkeit. Andere zweifeln Gottes Wort und Zusage bezüglich der Sündenvergebung an und rechnen nicht mit dem vollkommenen Opfer Jesu. Ja, aber warum das alles? Warum stehen sie sich selber im Weg, was das Heil in Christus betrifft? Na, ich weiß schon, es ist des Sünders Art. Die bekommen wir ja alle dauernd in irgendeiner Form zu spüren. Aber warum will der Mensch da nicht heraus, wenn ihm Gott so definitiv, so sicher das Heil verspricht in Jesus Christus, seinem Sohn? Warum sträubt er sich? Warum will der Mensch partout die viel ärgere Strafe verdienen, die jetzt darauf steht, den Sohn Gottes mit Füßen zu treten, weil ich ihn nicht haben will und das Blut des Testaments für unrein achte, durch welches ich geheiligt bin und den Geist der Gnade schmäht? So steht es in Hebräer 10, 29. Schau, da predigt jemand ganz richtig, dass Christus das Ende des Gesetzes ist. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Römer 10, 4. Ob einer das fühlt oder nicht, Gott sagt es so. Ja, was hören wir aus dem Mund der Gläubigen? Ja, aber. Die 10 Gebote gelten ja doch. Und der Sabbat sei doch einzuhalten. Und der 10. ist zu geben. Und das nur als ein Beispiel. Permanent werkt unser Widerspruchsgeist und unser dummes Profilierungsgehabe untereinander gegen Gottes Wort. Würde man Gottes Wort haben wollen, wie und was es ist, nämlich Gottes Wort, dann würden sich die Knoten in unserem Inneren bald lösen. Aber warum geschieht das nicht? Weil man zum Menschen geht. Einerseits um nachzufragen, beim Menschen nachzufragen, ob denn das wirklich so stimmen kann. Andererseits um es gleich vorweg anzuzweifeln. Und das ist die Art des Teufels. Und generell, weil es manche meiner menschlichen Interessen tangiert, die ich unangetastet sehen will. Geld zum Beispiel, bei manchen die Freundin oder Freund. Und manche Ortsgemeinde müsste auch zusperren ohne den 10., nicht wahr? Und wie könnte ich meine Kinder erziehen ohne die 10 Gebote? Voreilige Schlüsse, falsche Schlüsse sind das. Der Mensch irrt, weil er weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. In Christus läge die Antwort auf alle unsere Fragen zum Wort Gottes, auf alle. Aber man sagt sich wie der Mann dort am Teich, ich habe keinen Menschen hier, der mir das richtig erklärt. Hat es nicht geheißen, dass wer zu Gott kommen will, und behalten wir dabei Römer 8, 29 im Gedächtnis, also wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei, und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde, steht in Hebräer 11. Und heißt es nicht, dass die Salbung uns alles lehrt, der Heilige Geist, der alles von Jesus nimmt? Vor allem geht es darum, wollen zu wollen, das haben zu wollen, was Gott uns gegeben hat und seinem Sohn und noch geben will, in ihm. Nicht anzweifeln. Wollen muss ich wollen. Steht in Römer 7, 17, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das aber wollen die Widerspenstigen eben nicht. Sie zweifeln an, was sie nur können, wiewohl sie nicht einem Sektenprediger gegenüberstehen, sondern Gottes Wort. Aber wenn ein Mensch verliebt ist, dann scheint ihm doch alles recht, was nur irgendwie zusammenhängt mit seiner Erwartung. Aber warum nicht vielmehr bei Gott, der nicht lügen kann und der uns nur Gutes will in seinem Sohn? Warum nicht freudig erwarten, dass sein Wort uns wohl will, dass er alles recht und liebevoll verwirklichen wird, was er sich vorgenommen hat, zumal er es uns so treu verkündigen lässt, ohne Schwarmgeist und ohne Leichtsinn? Oder hat dir je ein Mensch verkündet, dass du dem Sohn Gottes gleichgestaltet werden wirst, wenn du in Christus bleibst, dass du zuvor ersehen bist und berufen bist. Und so ist es ja geschehen. Aber was bist du ungeschickt, dass du dagegen angehst und es anzweifelst? Warum soll Christus nicht das Ende des Gesetzes sein? Das Gesetz gilt weiterhin den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Huren, den Knabenschändern, den Menschendieben, den Lügnern, den Meineidigen und was alles mehr der heilsamen Lehre zuwider ist. So steht es in 1. Timotheus 10. Und Christi Bergpredigt, die stellt eine noch höhere Anforderung an den Menschen als das mosaische Gesetz. Aber was er da zeigt, ist ja das Bild des neuen Menschen in ihm, in Christus. Und freilich ziehst du deine Kinder weiter auf und erziehst sie weiter, indem du ihnen das Lügen und das Stehlen und so weiter als Sünde, als Gesetzlosigkeit vor die Augen stellst. Und zwar bei Strafe. Denn das Gesetz gilt ja weiterhin für alle, die nicht in Christus sind. Sind deine Kinder aber dann einmal in Christus, dann ist da ein neues Gesetz in ihren Herzen, nicht mehr in Stein gemeißelt, sondern von Gott auf die Tafeln des fleischenden Herzens geschrieben. Und dann regiert Christus unser Herz und nicht das Gesetz. Und somit kann kein Jünger Jesu mehr versuchen, sich selber dem Gesetz gemäß zu verbessern, denn das würde Christus und sein vollkommenes Opfer und sein Wirken in dir beiseite setzen. Und so löst sich dieser scheinbare Widerspruch auf. Die Menschen aber lieben den Widerspruch. trotzdem, ja, eben deshalb steht Gott mit seinem guten Heilsplan vor uns und fragt, willst du gesund werden? Und unsere Antwort, Herr, ich habe keinen Menschen. Ach, dieses Menschliche. Jakobus nennt unsere Weisheit irdisch, seelisch und dämonisch. Und wie tritt das doch immer wieder in den Vordergrund? Wenn in einer Predigt oder Bibelstunde zwischendurch eine menschliche Anekdote gebracht wird, etwas Humorvolles, ja, was geht da gleich für ein Aufatmen durch die Reihen, ein Wohlgefühl, ein Schmunzeln, ein Lachen, ein befreites, gegenseitig wohlgefällig Ansehen. Ah, wie tut das der Seele doch so gut in ihrem Geplagtsein unter Gottes Wort. Sind wir denn nur gekommen, um unterhalten zu werden? Um unsere Sonntagspflicht abzusitzen, um unserer Anwesenheitspflicht nachzukommen und um gesehen zu werden? Es ist nicht lustig, das zu bemerken. In vielen geistlichen Veranstaltungen, wie ein Scherz eine Welle der seelischen Erleichterung und Erquickung auslösen kann bei Gläubigen. Und an Timotheus richtet der Heilige Geist durch Paulus mahnende Worte zu den Kriterien, wie wir sie heute verhandeln, und sagt, o Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Und schon Jeremia hatte Jahrhunderte davor, in dieselbe Kerbe zu schlagen. Kapitel 23 sagt Gott, siehe, ich komme über diejenigen, spricht der Herr, die Lügenträume weissagen und sie erzählen und mit ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irreführen, während ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie diesem Volk auch gar nichts nützen, spricht der Herr. Und in Epheser 5 steht, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Es liegt sehr viel an dem, was wir sagen, und es liegt sehr viel am rechten Ziel unserer Rede, nicht nur in der Predigt, sondern auch in den vielen Situationen unserer persönlichen Not. Und es liegt immer sehr viel daran, wie wir aufnehmen, was uns im Wort Gottes gesagt ist, und auch in der Predigt, sofern wir einer auf Christus hin ausgerichteten Botschaft zuhören. Es geht um sehr viel. Es geht für uns und andere um den Wert der Ewigkeit. Es steht in Lukas 8, es werden Wort, so habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Und Prediger 4,17 sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, und komm, dass du hörst, das ist besser, als wenn die Narren Opfer bringen, denn sie wissen nicht, was sie Böses tun. Damit kurz zurück zu unserem Kranken am Teich Bethesda, der uns zur persönlichen Vorschattung aufgeschrieben und erhalten worden ist. Ja, sagt er denn irgendetwas Konstruktives? Irgendetwas, das mich als Zuhörer Hoffnung fassen lässt, auf Gott hin, auf Christus? Sagt der Mann etwa aus Psalm 124, meine Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, das wäre etwas Gescheites gewesen. Da hätte jetzt ich, der auch Kranke, eine Adresse, eine Hoffnung, einen Weg. Wie viele Worte Gottes wären hier ansetzbar gewesen zum Heil derer, die zuhören? Aber das wäre noch immer nicht das Wesentliche gewesen. Es geht nicht um den Menschen. Das ist ja genau das Problem, das wir vor uns haben. Es wäre wieder die verderbliche, die horizontale Ebene, wenn wir einem Menschen Bibelsprüche vermitteln würden, ohne ihn zu Jesus zu führen und bei Jesus zu belassen. Im Endeffekt kommt nämlich so nur eine menschliche, menschlich orientierte und menschlich organisierte Gemeinschaft heraus. Eine religiös-christlich verbrämte Inzucht, die Gott nicht gefallen kann. Ein Arztwesen, das keines ist. Martin Lloyd-Jones zum Beispiel war ja der Leibarzt der Königin in England und eines Tages ist er draufgekommen, dass er die Leute wohl verarztet, sie aber dann sterben und dorthin gehen, wo sie nicht hingehören. Dann ist er Prediger geworden. Gläubig war er vorher schon. In der Folge wird ja der Herr uns drohen, den Leuchter der Gemeinschaft wegzustoßen, wenn wir nur eine religiös und menschlich organisierte Glaubensgemeinschaft haben. Wir sagen wie in Offenbarung 2,5, bedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Dann aber ist der Mensch, der sich selber als einen Christen definiert, nicht genesen von seinem früheren Wesen, dann ist er unecht und er ist noch in seinen Sünden. Der Herr sagt uns ja, wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Also reden wir recht. Und wenn in unserer Gemeinschaft der Leuchter einmal weg ist, dann ist es uns selber nicht mehr möglich, das wahre Licht anzumachen, auch wenn viele das versuchen und künstlich etwas beleuchten, wo längst von Gott kein Licht mehr da ist. Durchforschen wir unsere Bibel einmal nach dem Wort Leuchter und fragen wir den Herrn dazu, da wird uns ein Licht aufgehen, und zwar 64 Mal. Generell gilt jedenfalls, wer jemanden anderen fragt als Christus, der geht fehl. Es geht um Gott und sein Reich. Es geht um Christus. Um Gott geht es, um seinen Sohn. Der Sohn ist Gottes Heilsplan für uns. Nicht der Mensch ist der Mittelpunkt und der weise Meister des Glaubens. Was wir aus dem Wort Gottes sagen, zitieren und aufnehmen dürfen, das muss alles den Sohn zum Mittelpunkt und zum Ziel haben und so allein Gottes Ehre dienen. Wir dürfen nicht versuchen, Menschen hinten herum menschlich, religiös, seelsorgerlich zu bedienen und gesund zu machen. Aber das Christentum der Welt ist längst im Begriff, genau das zu tun, ist bemüht, Jesus unterwegs mehr und mehr zu verlieren. Jetzt entsteht ein Christentum ohne Christus. Unser Herr sagt uns ja doch, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Große Bauten, religiös-menschliche Bauten, global oder auch nur persönlich errichtet, sie werden alle abgerissen werden, sie werden zugrunde gehen. Und die Welt und ihre Religionen, die tun ja alles, um dich, den Menschen, groß zu machen, in dir selbst und vor den anderen. Gott aber tut mit seinem Wort alles, um dich klein zu machen, damit sein Sohn groß ist. Nur bei wahrhaft geistlichen Gebrauch des Wortes Gottes wird dich ja der Heilige Geist weiterhin in jede Wahrheit hineinleiten, in Christus. Und deshalb lohnt nichts mehr als das persönliche, forschende Schöpfen aus dem Wort Gottes und alle Fragen an deinen Heiland zu richten. Er allein ist ja der Meister der Schrift. Und du sollst ja tatsächlich einer sein, der reiche Beute kriegt, so steht es in Psalm 119, Vers 162, deine Beute. Und nichts macht unabhängiger von der Unzulänglichkeit der Menschen, von ihr Lehren und unserem eigenen Ich, als Christus und ein ganz persönlicher geistlicher Schriftgebrauch. Und das ist das denkbar tätigste Leben aus und mit Gott. Und du wirst, je länger, je mehr, staunen über die Fülle von Licht und Kraft, die dein Gott in seinem Wort gerade für dich niedergelegt hat. Seine Gedanken werden deine Gedanken, seine Wege deine Wege, sein Wesen wird dein Wesen, seine Kraft wird deine Kraft werden. Was ist das für ein Geschenk, was ist das für ein Segen? Willst du diesen Gewinn nutzen, so ist das Erste, suche mit deiner Bibel die Stille. Du, ganz allein. Mit dem Wort deines Herrn, mit deinem Herrn. Nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, wie wir vorhin das Thema Geschwätz gestreift haben, sondern deine Lust haben an der Weisung des Herrn und über seiner Lehre nachsinnen, Tag und Nacht. Das ist auch die rechte Vorbereitung auf die Ewigkeit. Was würden Christen in den Gefängnissen dieser Welt für eine Freude haben, wenn sie sein Wort so in ihren Händen halten könnten, wie Gott es uns hier ermöglicht hat? Predigten und Bibelstunden können ja auch nur Anleitungsstunden sein für deinen eigenen Schriftgebrauch. Sie wollen uns hineinleiten in die stillen Stunden des Schöpfens aus Gottes Wort im eigenen Kämmerlein. Und wenn so eine Stunde nicht dazu dienen kann, der wird auch aus der schönsten Erbauungsstunde und Predigt keinen bleibenden Gewinn davontragen. Besonders heute nicht, in dieser Zeit des vielen Redens und Hörens, der Medienhetze, wo ein Eindruck den anderen in Kürze totschlägt. Und wo du nicht selber im Kämmerlein deine Bibel liest, da wird Verunsicherung die Folge sein. Und wenn du nicht den Herrn bittest, sie dir zu öffnen. Blind wirst du werden und bleiben, wenn du nur dem nachläufst, womit andere auf dich einreden und in Büchern dich lehren. Bleib in mir, sagt unser Herr. Achte einmal darauf, wie man nach mancher Predigt oder Bibelstunde so begeistert sagt, ach, war das jetzt herrlich, ach, war das schön, ach, war das gesegnet, ohne dass man dabei klar sagen könnte, was man jetzt an Gottes Klarheit empfangen hat. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, das Kreuz wegschwätzen und sich selber gut schwätzen. Alles Show, alles menschliches Getue, nichts als Tarnen und Täuschen und Flucht vor Gott. Du, die Sache ist viel ernster. Es geht um deine Ewigkeit. Gott will dich haben. Und darum schau, dass er dich auch kriegt. Er arbeitet mit seinem Wort an deiner Seele. Mein Lieber, das ist das höchste Gut. Das ist die größte Gnade, die dir widerfahren kann. Das Wort Gottes und die Predigten sollen ja stechen, sagte Samuel, heb ich einmal. Sollen hauen, sollen dich vom Schlaf wecken, damit du nicht blind wirst und lahm. Wie uns das Bild vom Teich Bethesda es vor Augen stellt. Viele Kranke, viele Blinde, viele Lahme und Vertrocknete. So sieht es heute aus, weil man den Menschen sucht und den Menschen vorzieht und das Humane in den Vordergrund rückt, das soziale Evangelium und vor allem, weil die Schrift beraubt wird, weil der Name Jesu an entscheidenden Stellen verschwindet und mit ihm viele andere klare Hinweise auf seine Person. Und das ist unserem Heil besonders abträglich. So ist es ja auch beim Bibellesen und auch in der Predigt hier. Man kann kaum den Mund auftun, schon ist der Teufel da. Man kann kaum ein Wort sagen, der Teufel nimmt immer alles gleich wieder weg und deutet es für sich. Gottes Plan ist das aber nicht. Sein Ziel ist himmelhoch. Deshalb muss er uns zuerst hier auf Erden ganz klein kriegen, mitgestorben. Als die Törichten, als die Niedrigen, die Nichtigen und die Schwachen. Aber wenn ich es wirklich mit Gott zu tun haben will, dann müssen auch alle meine weltlichen Gedanken weg. Alles, was zu meinem Ich gehört, alle meine Ausflüchte, all mein Anzweifeln, was sein Wort betrifft. Nur mein Herr Jesus allein muss in meinem Herzen sein und mir seinen Willen sagen können, und zwar verlustfrei. Und wenn es auch noch so schrecklich aussieht im Leben hier und noch so bunt zugeht in unserem Leben, schau doch, was auf uns wartet, auf alle, die auf Gott harren, die ihr ganzes Herz auf Jesus setzen. Und zitiere noch einmal Römer 8, 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Lassen wir uns das, jeder für sich, vom Herrn selber zeigen, wer die Auserwählten Gottes sind, die er zuvor ersehen hat, die er auch vorherbestimmt hat, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und wer die sind, die er vorher bestimmt hat, die er auch berufen hat, die er auch gerechtfertigt hat. Es sind die, die in Christus sind, die in Christus geblieben sind. Und für jeden, der seine Seele so erhalten will, ist dieser Weg natürlich eng und schmal. Und wie heißt er? Jesus allein. Und somit ist der beste Rat, nicht Gefahr zu laufen, geistlich blind zu werden und blind zu bleiben. Schau im Glauben Jesus an, in seinem Wort. Und ohne fleißiges und konzentriertes Anschauen Christi wird es keine Widerspiegelung seiner Herrlichkeit geben für dich und mich und keine Umgestaltung in sein Bild. Christus anschauen heißt empfänglich sein und wach bleiben für sein Tun an uns. Weil nur von ihm selbst gehen die umformenden Kräfte aus, die uns der Heilige Geist vermittelt. Denn der Heilige Geist nimmt es immer wieder von dem, dass das Christus ist. In Johannes 6, 14 sagt der Herr, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und darum ist alle Leitung durch den Heiligen Geist nichts anderes als das immer neue, sanfte Hinwenden unseres Angesichts zum Angesicht Christi. Und so gilt es für jeden Christen. Und so gilt es für jeden, der im Reich Gottes sein und mitarbeiten darf, Christus allein verkündigen, nicht sonst, nicht den Menschen. Denn immer gipfelt die betrügerische List Satans darin, den Gläubigen etwas anderes als Christus vor Augen zu halten. Und fast alle Kranken am Glauben sind am Glaubensauge krank, sind Blinde geworden, denn sie sehen Jesus nicht recht oder sie sehen ihn nicht mehr. Sie suchen noch und suchen wieder nach Menschen, die sie lehren sollen. Sie suchen Hilfe von Menschen, sie suchen Grundsätze, sie wollen lehren, sie wollen Zuspruch. Sie suchen aber nicht das Angesicht Gottes und das ist Christus. Man kann für sie beten, in der Art, wie Paulus für die Epheser gefleht hat und was auch wir so nötig bedürfen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und noch Epheser 4,13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, dem Maß der vollen Größe des Christus. Amen. Amen.